Wir haben das Wort Gottes schon gehört. Wir gehen ja auf Karfreitag zu und ich beschäftige mich in meiner stillen Zeit momentan sehr intensiv mit das Kreuz und mit den letzten Stunden, die letzten Tage im Leben unseres Herrn Jesus Christus. Und wir tun gut daran, wenn wir das öfters tun, weil das wird unser Leben unglaublich verändern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich so Gedanken macht über das Leben aller Leben, das hat ja unser Herr Jesus Christus geführt. Und ich glaube, am Ende eines Lebens, da wünscht man jedem Menschen, dass er gut nach Hause gehen kann. Selbst Menschen, die wir nicht mögen, glaube ich, gönnt jeder am Ende seines Lebens, dass er in Frieden mit Gott gut heimgehen kann. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Mensch weiß, dass seine letzten Stunden kommen, vielleicht die letzten Tage, und man behandelt diese Menschen sehr schlecht. Und wenn es einer verdient hätte, am Ende seiner Tage, kurz bevor er stirbt, gut behandelt zu werden, dann wäre es der Herr Jesus gewesen. Unser Heiland hat über 33 Jahre gelebt, wahrscheinlich 33,5 Jahre, war hier auf dieser Erde und hat nur Gutes getan. Selbst seine Feinde konnten ihn nicht eine Sünde überführen. Das ist schon gewaltig. Und trotzdem hat man ihn behandelt am Ende seiner Zeit wie ein Schwerstverbrecher. Ein Zitat möchte ich uns mal lesen. Geschieht nicht, was wir wollen, so geschieht, was besser ist, als wir wollen. Und das musste unser Heiland auch lernen, sich unter dem Willen Gottes zu stellen. Und das müssen wir oft in unserem Leben auch. Dass wir manchmal denken, aber das wäre doch jetzt besser für uns. Und Gott führt uns andere Wege. Aber glaubt es mir, Geschwister, auch wenn wir sie nicht immer verstehen, Gottes Wege sind besser als unsere. Die schwersten Angriffe hat er durchlebt. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöckern von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes, deren er aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, was übersetzt heißt auch wie Meister. Und er küsste ihn, wörtlich sogar, er küsste ihn zärtlich. Und ich glaube, das hast du in deinem Leben vielleicht auch schon erlebt. Die schmerzhaftesten Verletzungen sind die von Menschen, die dir am nächsten stehen. Kein Mensch kann dich mehr verletzen als die Menschen, die du am meisten liebst. Und das musste Jesus auch erleben. Aus dem engen Jüngerkreis in Psalm 55, Vers 13 bis 15, da steht, denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen, sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, im Haus Gottes gingen. Das sind schmerzliche Angriffe. Dieser Judas kommt mit einem Kuss. Und das ist die schlimmste Form der Heuchelei, ist die fromme Heuchelei. In Psalm 55, Vers 21 und 22 steht, er hat ausgestreckt seine Hände gegen seine Friedensbeschlüsse, entweiht hat er seinen Bund und nun kommt es. Glatter als weiche Butter ist sein Mund und Feindschaft ist sein Herz. Geschmeidiger als Öl sind seine Worte, aber sie sind gezogene Schwerter. Wisst ihr, das sind die schlimmsten Angriffe. Jesus hat auch Judas die gleiche Liebe entgegengebracht wie jeden anderen seiner Jünger. Er hat Judas nicht irgendwie mal gezeigt, du bist weniger wert, als er am Tisch das letzte Mal nahm, beim Passafest. Da sagte einer wird mich verraten. Und da haben die nicht gesagt, ach, wir wissen das. Ja, das hat er schon immer angedeutet, den Judas, den mag er nicht. Nein. Alle haben gefragt, bin ich es, Herr? Sieh mal, Judas hat wie die anderen Jünger alles miterlebt. Die guten Zeiten, Totenauferstehung, die Gebete, alles dabei, das, was der Herr gewaltig getan hat. Er war immer dabei. Er hat es gewusst, er hat die Bibelarbeiten mit Jesus mitgemacht. Er hatte sogar die Kasse. Also er hat den größten Vertrauensbonus Jesu genossen mit. Und ausgerechnet der verrät ihn mit dem sogenannten Judaskuss. Durch die Enttäuschungen unseres Lebens wird dem Geist Gottes Raum gemacht, dass er in uns wirken kann. Sieh mal, diese Enttäuschung des Lebens, die gehören dazu. Die musste der Heiland auch spüren. Kurz bevor er ans Kreuz ging. Vielleicht hast du das momentan auch in deinem Leben, dass dich genau die angreifen, die dir so nahe stehen. Und wir reagieren natürlich dann immer so, dass wir sagen, ja, den mochte ich sowieso noch nie. Nein, du lügst dich in die Tasche. Wenn du ihn noch nie geliebt hast, warum bist du so verletzt? Dadurch, dass du so verletzt bist, zeigt es, dass du diesen Menschen sehr geliebt hast. Sonst würdest du dich gar nicht aufregen. Wenn dieser Mensch dir gleichgültig wäre, würdest du gar keine Probleme haben. Das Zweite, was in diesem Text so deutlich wird, in Matthäus 26, ist, wie Jesus diesen Judas anspricht. Ich weiß nicht, wie du ihn angesprochen hättest, wenn du gesehen hättest, aus den engsten Reihen kommt einer mit den Feinden auf dich zu. Ich hätte ihn wahrscheinlich verprügelt. Du willst mir einen Kuss geben, du Heuchler. Wisst ihr, wie Jesus ihn anspricht? Freund. Freund. In Sprüche 15, Vers 1 steht etwas Interessantes. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Was können Worte bewirken? Ein falsches Wort zur falschen Zeit und der Krieg ist da. Ein richtiges Wort zur richtigen Zeit und der Frieden ist da. Jesus gibt diesen Judas wahrscheinlich dadurch nochmal eine Chance und sagt, egal wie schlecht du mich behandelst, mein Herz ist für dich da. Er nennt ihn Freund. In Sprüche 16,24 steht, freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Es ist fast so, als wenn Jesus ihn mit diesen Worten nochmal erinnern wollte an die Freundschaft. Vielleicht ist bei diesem Freund, den Judas, nochmal etwas im Sinn gekommen. Das war vielleicht das Ziel des Herrn Jesus, dass er nochmal nachdenkt. Wir sind Freunde. Du warst mit mir unterwegs. Was für ein Herz unser Heiland hat, in dieser bitteren Enttäuschung noch so zu reagieren. Das ist für mich vorbildlich ohne Ende. In Johannes 6,68, als Jesus diese harte Rede hielt und alle gehauen sind, die meisten, ja, und da fragte die Jünger, wollt ihr auch abhauen? Und dann kommt eine Antwort. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Kennst du jemanden, der bessere Worte hat als Jesus? Kennst du irgendein Buch, was dich mehr geben kann als die Bibel? Ich nicht. Ich bin jedes Mal erstaunt, was ein Wort Gottes anrichten kann im Positiven, ja? Wie oft hat ein Wort mein Leben völlig auf den Kopf gestellt? Und das ist etwas Großartiges, dass wir solch einen Herrn haben, der in dieser Situation, selbst in dieser Situation, immer noch diese Worte spricht zu diesem Judas, Freund. Welch eine Anrede. Keine Verbitterung. So als reichte ihn nochmal mit diesem Wort die Hand. Und noch etwas in Vers 51 und 52. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm: Stecke das Schwert weg an einen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Und wenn wir dazu eine Parallelstelle lesen in Johannes 18, Vers 10, dann wissen wir auch, wer derjenige war, der geschlagen hat, nämlich Petrus. Und wir wissen, dass der Name des Knechtes Malchus hieß. Und Jesus war in einer wirklich schwierigen Situation. Ja? Wahrscheinlich war es die Gnade Gottes, dass der Malchus nicht den Kopf abhatte. Also ich lese in meiner Bibel nicht, dass Petrus ein guter Fechter war und so Fechtweltmeister war. Er war wahrscheinlich ein guter Fischer. Aber ich glaube nicht, dass er so brillant war, dass er zielen konnte mit voller Wucht in Rage, dass er das Ohr abgehauen hat. Das hätte auch ein Kopf sein können. Ich glaube, es war Gottes gnädige Hand, die in Anführungszeichen nur das Ohr abhauen ließ. Ja? Darf ich dir mal fragen, wie oft haben wir im geistlichen Menschen schon mit dem Schwert die Ohren abgehauen? Kannst du das noch zählen in deinem Leben? Ja, wow, das ist schon was, ja. Da sind wir Weltmeister, im Zorn Leute abzusäbeln, ja. Und wisst ihr, was interessant ist? Ich kann den Petrus so ein bisschen verstehen, der hat den Herrn Jesus geliebt. Und ich glaube, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre und die hätten meinen Herrn was tun wollen, dann hätte ich auch verteidigt ihn wahrscheinlich. Aber da muss sich Petrus diese Lektion lernen, dass wir Dinge, die uns auch wehtun, stehen lassen müssen. Und das ist die schwierigste Lektion eines Christen. Wenn wir die Macht haben, einzugreifen, und der Herr verlangt von uns, dass wir still sein sollen. Das ist die höchste Form der Geduld. Wenn du weißt, ich könnte das in jetzt heimzahlen, ja? Jetzt mal für 5 Minuten den alten Adam rausholen, dann wirst du mal sehen, oder die alte Eva, die bei dir auch ist. Dann werde ich mit dir mal machen, ja? Und dazu gehört Größe, wahre Größe, die sich weiß, jetzt ist die Stunde des Herrn, jetzt ist Gottes Stunde, und wenn Gott das so zulässt, bleibe ich still. Ich identifiziere mich eher mit Petrus, und würde die Ohren abhauen. Aber das ist nicht unser Weg. Und wisst ihr, in Lukas 22, Vers 51 steht: Und Jesus rührte sein Ohr an und heilte ihn. Was für ein geistliches Verhalten in so einer schwierigen Lebenssituation. Kennt ihr das, wenn die Nerven angespannt sind? Und da ging das um was? Da ging es um die wichtigste Entscheidung, die jemals getroffen wurde auf diesem Planeten. Und auf dieser ganzen Galaxie. Nämlich, dass der Sohn Gottes sterben musste. Wir haben keine Ahnung, was Jesus für seelischen Druck hatte. Und dann hat er natürlich auch mitbekommen, dass die Angriffe massiver werden. Und dann noch so einen kühlen Kopf zu haben. Und er heilte dieses Ohr des Malchus. Wisst ihr, die Frage, die wir uns mal stellen, ist: Sind wir bereit, unsere Pläne den Plänen Gottes für unser Leben zu opfern? Das ist eine wichtige Sache. Sind wir bereit, unsere Pläne den Plänen Gottes für unser Leben zu opfern? Bin ich bereit, dass ich sage: Herr, ich habe zwar einen Plan für mein Leben, aber wenn du den durchstreichst, dann gehe ich den Weg, egal wie schwer er ist. Und Gott wird uns oft in unserem Glaubensleben Wege führen, die uns nicht schmecken. Und manchmal mutet Gott dir und mir Dinge zu, wo wir vielleicht sogar den Glauben verlieren, dass Gott uns liebt. Das musste Jesus auch lernen. Er heilte das, was Petrus verbockt hat. Und jetzt stell dir mal die Frage: Wie oft hat Jesus Dinge heilen müssen in deinem Leben, die du kaputt gemacht hast? Wie oft? Kannst du sie noch zählen? Wie oft hat Jesus Dinge in dein Leben heile gemacht, die du in deiner Sünde und in deinem Egoismus zerstört hast? Wie oft? Wie oft hat er in deinem Leben schon geheilt? Nicht unbedingt vielleicht gesundheitlich, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und das ist eben halt der Heiland. Der Heiland, der alles heile macht. Manchmal habe ich das so auf mein Herzen, dass ich denke, es ist einer der Lieblingsbeschäftigungen des Herrn Jesus, unsere Dinge, die wir zerstören, wieder heile zu machen. Kennt ihr das? Man macht etwas kaputt und schmeißt es weg. Das macht Jesus nicht. Jesus wird nie einen Menschen wegschmeißen, für den er sein Leben gegeben hat und der ihn eingeladen hat. Jesus wird dich nie wegschmeißen, nie. Es kann sein, dass er dich vielleicht mal ein Stück weit zur Seite nehmen muss, weil er mit dir eine Lektion durchmacht. Aber er wird dich nie wegschmeißen. Nimm diesen wichtigen Satz mit. Das nächste. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und den Hauptleuten. Das war ich in Matthäus, muss ich erwähnen. Das war eben in der Parallelstelle. Jesus, da ist 52, genau. Da spricht Jesus zu ihm, tu das Schwert weg. Er überlässt den Vater im Himmel das Richten. Er hätte jetzt reinschlagen können. Er hätte ja auch selbst das Schwert nehmen können. Er hätte es auch zulassen können. Es war ja nicht verkehrt. Nein, er hat sich völlig dem Willen seines Vaters gebeugt. In Römer 12, die Verse 17 bis 21, da steht etwas Wichtiges. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern geht Raum den Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihn zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Segensmenschen können Gegenwärtiges opfern, um Höheres zu empfangen. Wisst ihr, der Lohn, den wir eines Tages bekommen, der ist wichtiger, als dass wir in der kurzen Momentaufnahme unseres Lebens zu unserem Recht kommen und vielleicht uns durchsetzen mit brachialer Gewalt. Du wirst eines Tages ganz alleine vor Jesus stehen. Und das, was du hier verbergen kannst vor Menschen, das wird da alles offenbar. Die ganzen Motive deines Denkens, deines Handels, deines Lebens, ist alles dort offenbar. Und da kannst du dich nie rausreden. Da ist alles offen. Und deswegen ist es wichtig, dass du es lernst, die Dinge, die dich vielleicht gerade momentan auch belasten, dass du nicht anfängst, Böses mit Bösem zu vergelten. Das liegt uns, Jo. Ja? Unser alter Mensch, wie du mir, so ich dir. Ja? Und die Schwierigkeit ist, still zu werden. Zu sagen, Herr, übernimm du das. Und wisst ihr, ich habe in meinem Leben öfter Situationen gehabt, aber eine, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da war ein Bruder, der hat sich mir gegenüber nicht gerade besonders gut verhalten. Und menschlich gesehen hätte ich den echt eine runterhauen müssen. Und das hätte ich auch gern getan. Aber das habe ich nicht getan. Aber ich werde lügen, wenn ich sagen würde, ich war gleich am Anfang bereit, den zu umarmen und zu küssen. Aber ich habe für ihn gebetet. Und irgendwann habe ich gebetet, Herr Jesus, und jetzt passt gut auf, das ist wichtig, was ich jetzt sage. Ich habe dann gebetet, Herr Jesus, lass diesen Bruder in eine Not reinkommen und mich anrufen, dann bin ich für ihn da. Und das habe ich vielleicht so 2-3 Wochen gebetet und dann ging mein Handy. Und wer ist dran? Dieser Bruder. Und er brauchte meine Hilfe. Und er brauchte sie sehr dringend. Der war in einer ganz großen Not. Ich hätte jetzt eine Macht gehabt, ihn wirklich als Mann völlig bloßzustellen. Und ich habe es nicht getan. Und ich kann euch nur eins sagen, der wusste überhaupt nicht, wie er mit mir reden sollte. Der war total zerstört. Er hat gewusst, er hat mich fürchterlich behandelt. Und jetzt kriegt er das völlig Entgegengesetzte zurück. Und ob ihr das glaubt oder nicht, nach diesem Gespräch war mein Herz so voller Freude wie selten in meinem Leben. Es gibt nichts Schöneres, als wenn dein Herz frei wird von Rache, von Unversöhnlichkeit und von all diesen Dingen. Das ist das, was uns wirklich zerstört. Unser Leben ist so kurz. Wir sollten uns mit so einem Dreck nicht abgeben. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der durch Unversöhnlichkeit glücklich geworden ist. Aber ich kenne Tausende, wahrscheinlich Millionen Menschen, die unter der Unversöhnlichkeit der Verbitterung kaputt gehen. Und ich habe mir mein Leben vorgenommen, ich möchte mich nie mehr in mein Leben mit sowas beschäftigen. Und wenn wir Verletzungen haben, wo gehen wir hin? Zu unserem Heiland. Wir sagen, Herr, hier ist mein zerstörtes Herz, mein böses Herz, mein wütendes Herz, mein verletztes Herz. Und jetzt gießt du dein Öl hinein. Nimm du das Herz und verändere es. Und dann wirst du Wunder erleben. Überlass Gott deine Sache. Ich habe das sogar schon so erlebt, dass ich auch Geschwister hatte, die sich nicht nett verhalten hatten. Und ich habe für sie gebetet, dass der Herr sie segnet. Das ist ein Schlüssel da. Weißt du, wenn du für Menschen betest, dann wirst du dich verändern. Der Mensch wird genauso böse bleiben, aber du wirst dich verändern, wenn du ihn vor Jesus bringst. Und ich habe immer wieder gebetet, dass der Herr diesen Menschen segnet. Und dann ist der Mensch von ganz alleine auf mich zugekommen und hat gesagt, ich möchte mich entschuldigen. Ich habe mich nicht richtig verhalten. Ich habe nichts gesagt mit ihm, nichts. Ich habe nur für ihn gebetet. Das darf man erleben. Und ich denke, dass Jesus uns hier das große Vorbild ist, als er dort gefangen genommen wird, verhält er sich einfach unfassbar. Ja? Und in Vers 53, oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könnte und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Da sind sich Ausleger unterschiedlich, ob das 600 sind oder 1000 oder 2000, je nach Legion. Aber das waren schon ein paar Stück. Wenn wir wissen, dass nur ein Engel über 180.000 eine Nacht umgebracht hat, dann wissen wir, was da auf dem Spiel stand. Das hätte Jesus machen können. Jesus hätte sagen können, Michael, komm mal runter! Der Michael hat gelangt. Der Erzengel Michael hätte ganz Josef platt gemacht. Nur der hätte gelangt. Und der stand unter der Gewalt des Herrn Jesus als Sohn Gottes. Das hat er aber nicht gemacht. Er hätte sagen können, Gabriel, kommst du mal kurz? Er hätte auch ganz kurz mal seinen Menschsein zur Seite gelegt und hätte seine Göttlichkeit in Anspruch genommen. Und dann hätte er ganz kurz mal einmal geschnipst und die ganze Erde hätte sich gedreht. Hat er das gemacht? Nein. Merkt ihr mal eins, Jesus hat nie seine Macht missbraucht. Nie. Wie oft hast du und ich, wie oft haben wir schon unsere Macht missbraucht? Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, so steht es in Markus 10, Vers 45. Ist das nicht gewaltig, wie der Herr sich da so zustellt, dass er das einfach so annimmt, dass er das nicht missbraucht? Er könnte dich auch dazu zwingen, gewisse Dinge zu machen. Du bist vielleicht bockig und Jesus sagt, das machst du jetzt einfach. Das kann er machen. Er macht das aber nicht. Warum? Weil er Freiwilligkeit will. Das ist ein Fundament der Liebe. Das Fundament der Liebe ist, du lässt dem anderen die freiwillige Wahl, Ja oder Nein zu sagen. Das ist die Basis der Liebe. Alles andere ist Vergewaltigung. Die Basis der Liebe ist, du lässt den anderen die Freiheit zu sagen, Ja oder Nein. Alles andere darüber hinaus machst du den Menschen kaputt. Bringst du ihn um. Oder willst du ihn herrschsüchtig über dich stellen, ja? Das hat Gott nicht nötig. Gott sucht nur Freiwillige. Du kannst auch jetzt sagen, weißt du was? Ich setze mich jetzt in mein Auto und hau ab, ich höre die Predigt gar nicht mehr zu Ende. Das kannst du machen. Da fliegt jetzt auch kein Blitz vom Himmel oder plötzlich werden Engel deine Reifen zerstechen. Das macht er nicht. Gott sucht nur Freiwillige. Wenn du morgen aufstehst, dann überlässt er dir das, ob du die Bildzeitung liest, NTV-Programm guckst oder die Bibel liest, das überlässt Gott dir. Bloß die Konsequenz, die trägst du. Ich würde dir nicht raten, unbedingt, wenn du aufstehst, Nachrichten zu gucken oder irgendwelche Zeitschriften. Ich würde dir schon raten, lies deine Bibel. Aber wenn du das nicht tust, dann sag Gott, das ist deine Sache. Das ist deine Entscheidung. Nur die Konsequenz trägst du. Man soll aber, wenn man wirklich des göttlichen Winks gewiss ist, nicht daran irre werden, ob sich auch Gott im Dunkel hüllt und uns lange warten lässt. Zu seiner Zeit kommt dann doch seine Hand wieder aus der Wolke heraus. Man erfährt dann, dass er uns nur scheinbar im Stich ließ, bis seine Stunde gekommen ist. Und die gab es bei Jesus auch. Als er am Kreuz nachher hing und ausrufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat Gott nicht gesagt, klar, Moment, ich komme mal kurz zu dir. Gott hat nicht geantwortet. Jesus kennt das, wenn man ruft und schreit und keine Antwort bekommt. Er hat geschrien am Kreuz. Hast du überhaupt schon mal geschrien im Gebet? Wann hast du mal schon mal richtig geschrien? Also ich meine es nicht auch mal laut. Herr, hilf mir! Das ist kein Schreien. Ich will das jetzt nicht machen, weil ich habe hier ein Headset. Dann fliegen die Leute nachher bei der Predigt, wenn sie sich an die Ohren legt, ja? Richtig schreien, von ganzem Herzen schreien. Hast du schon mal so gebetet? Wahrscheinlich noch nie. Jesus hat so geschrien am Kreuz. Seinen Schrei hätten wir wahrscheinlich bei uns noch gehört im Volksparkstadion. Aber er wurde erhört. Das sagt der Hebräerbriefschreiber. Er wurde erhört. Am dritten Tag, wer stand auf? Jesus. Aber es hat 3 Tage gedauert. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir schreien zu Gott und möchten sofort, dass er eingreift. Das macht er manchmal, aber oft nicht. Und das ist unser Problem. Dass wir denken, ich denke, du bist ein Hörer des Gebetes. Jetzt bete ich schon so lange. Ich denke, du willst, dass Menschen sich bekehren. Mein Vater ist immer noch nicht bekehrt, meine Mutter nicht, mein Bruder nicht. Ich denke, du hörst Gebete, Gott. Ich denke, es ist dein Wille, dass keiner verloren geht. Warum greifst du nicht ein? Und Gott sagt dazu nichts. Und das ist das, was uns anfecht, oder? Und dann müsst ihr dranbleiben. Bleibt dran. Bleibt dran. Der Teufel will, dass du sagst, siehst du, bringt alles nichts. Die Flinte ins Korn schmeißt. Mach es nicht. Weißt du, wie du den Teufel am meisten ärgerst? Wenn du mit deiner ganzen Not, auch mit deinen unbeantworteten Fragen, vor den Füßen Jesus bleibst. Schmeiß dich da einfach hin. Du musst ihn auch nicht verstehen. Das verlangt Gott nicht von dir. Das kannst du überhaupt nicht. Du kannst Gott gar nicht verstehen. Das ist viel zu groß. Aber du kannst dich vor ihn hinschmeißen und sagen, ich bleibe hier liegen vor dir. Und hast du schon mal gesehen, dass Gott einen Menschen wegtretet, der sich vor ihn hinschmeißt? Kannst du mir mal eine Bibelstelle zeigen? Die größte Sünderin mit in der Stadt, die weltbekannt war, ja? Was hat sie gemacht? Sie hat sich hingeschmissen vor seine Füßen und Jesus hat sie weggetreten. Hat er das gemacht? Das würde er nie machen. Nein, er hat sie aufgehoben, er hat sie gewürdigt. Er hat sie so gewürdigt, dass diese Frau heute noch erwähnt wird. Jetzt, über 2000 Jahre später, viele Frauen, die vielleicht cool waren, die ein super Leben hatten, die kennt kein Mensch mehr. Aber diese Sünderin, heute, 2022, predigt Christian Rosenberg über diese Sünderin. So ist Gott. Das, was vor der Welt Dreck und Schmutz ist, das nimmt Gott und sagt, das ist mir wert. Und wenn dein Leben so ist, dreckig, schmutzig, kaputt, dann bist du genau richtig. Dann brauchst du einen Heiland. Wenn das nicht so ist, du, dann habe ich dir nichts zu sagen, dann kannst du auch nach Hause gehen. Zu Jesus, bei Jesus können nur Menschen kommen, die es allein nicht packen. Und wenn du merkst, dass dein Leben zerbrochen ist und dass du so viele Probleme hast und dass dein Leben immer wieder so schwierig ist, dann bist du genau willkommen bei unserem Herrn. Jesus sagt einmal, die Gesunden brauchen den Arzt. Wie bitte? Nein, die Kranken brauchen den Arzt. Es gibt ja manche Leute, die haben dann psychische Krankheiten, die gehen zum Arzt und die haben nichts. Aber wenn du gesund bist, dann gehst du doch nicht zum Arzt, oder? Ich bin froh, wenn ich den Zahnarzt nicht sehe. Ja? Aber wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich dahin. Noch etwas. Jesus sagt in Vers 54 und 55, wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? In jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmassen, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöckern, mich zu fangen. Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Ja? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden? Um was ging es Jesus? Dass das Wort erfüllt wird. Es ging nicht um sein Leben, es ging ihm um den Auftrag seines Vaters. Er sagt in Johannes 4, 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und sein Werk vollbringe, nicht mein Werk vollbringe. Wisst ihr, warum wir als gläubige Menschen oft Probleme haben? Weil wir unser Ding machen wollen. Und zum Schluss soll Gott noch seinen Segen dazu geben. Das macht Gott nicht. Du musst Jesus sein Ding machen, dann macht Jesus dein Ding. Du musst Jesus sein Ding machen, dann macht er dein Ding. Wenn deine Probleme Jesu Probleme sind, hat Jesus Probleme? Ja. Jetzt würde ich sagen, der ist ja verrückt geworden, der Prediger da vorne. Nein, nein, Jesus hat Probleme. Welche denn? Dass Menschen verloren gehen? Das bewegt ihn zutiefst. Und dass Christen, die sich Christen nennen, sich nicht ganz ihm hingeben. Das ist auch ein Problem, was er hat. Sonst hat er keine Probleme. Aber die beiden Probleme hat er. Das heißt, wenn es in dein Leben darum geht, dass Menschen zu Jesus finden und das deine Ausrichtung ist, dann wirst du dein ganzes Leben diesem Auftrag unterstellen. Natürlich kannst du am Samstag auch auf Geschäft noch einen Hunderter verdienen und noch und noch und noch und noch. Du könntest aber auch Traktate verteilen. Hast du wirklich so wenig, dass du nichts zu essen hast? Doch, oder? Die Zeit, die du investierst für Jesus, die gibt er dir zurück. Das ist die Frage, welche Prioritäten wir haben. Wir schöpfen unseren Glauben allein aus der Schrift. Und der Glaube wird einzig durch diese Quelle gestärkt. Nur durch die Schrift. Und vielleicht hast du viele Möglichkeiten, dein Leben ganz anders zu gestalten. Du könntest sagen, oh, ich könnte ein ganz großer Geschäftsmann sein. Das kannst du machen. Aber hast du nur noch genug Zeit für Jesus? Was ist dir wichtiger? Dass der Kontostand immer noch größer wird oder was auch immer? Oder ist es dir wichtig, dass du dein Leben investierst für Jesus? Ich habe noch nie einen gläubigen Menschen auf dem Sterbebett erlebt, der gesagt hat, ach Christian, ich bereue das so, dass ich Traktate verteilt habe. Ich bereue das so, dass ich immer treu in den Stunden war. Und ich bereue das so fürchterlich, dass ich so viel Zeit für Jesus verbracht habe. Ich bereue das so. Ich habe nicht einen Menschen gesehen, aber ich habe einige gesehen, die auf dem Sterbebett gesagt haben, warum habe ich nicht eher mein ganzes Leben Jesus gegeben? Warum habe ich so viel Zeit verplempert mit unwichtigen Dingen? Mit wie viel unwichtigen Dingen verplempern wir Zeit? Und Gott hat dir 24 Stunden jeden Tag gegeben. Manchmal müssen wir erst, wie mein Schwiegervater das auch ganz offen im Gebet bekannt hat, manchmal müssen wir erst im Krankenhaus landen, kurz vorm Tod, bis wir aufwachen. Und Gott sagt, ich möchte das nicht unbedingt. Ich möchte dich da nicht unbedingt mit einem Herzinfarkt drin haben. Wach doch bitte mal vorher auf. Lass uns das neu mitnehmen. Dass wir aufwachen. Dass wir nicht erst warten, bis wieder irgendein Unglück passiert. Viele Christen sagen, oh, Jesus kommt bald wieder. Aber ich sehe das nicht in ihrem Leben. Jesus kommt wieder, ich sehe sie nie in der Erbauungsstunde. Jesus kommt wieder, sie sind nicht im Gottesdienst. Jesus kommt wieder, sie sind nicht im Straßeneinsatz. Jesus kommt wieder, sie sind nirgendwo. Sie sind in der Welt und drehen sich um sich selbst. Wenn Jesus wirklich wiederkommt, Leute, dann kann uns doch gar nichts mehr halten, oder? Nächster Straßeneinsatz müssten wir eigentlich mit 50 Leuten sein, oder? Das müsste das Normalste von der Welt sein. Der Herr kommt bald wieder, die Menschen müssen errettet werden. Bettina, nicht 300 bestellen, bestell 1000 Traktate. Das müssen wir tun. Und Jesus ging es um den Vater. Er sagte, die Schrift muss erfüllt werden. Ja, aber Herr Jesus, du wirst da gleich fürchterlich hingerichtet werden. Ja, aber die Schrift muss erfüllt werden. Ja, aber Jesus, es geht doch um dich. Nein. Wie? Es geht um meinen Vater. Das Geheimnis von Jesus war, es ging nie um ihn. Es ging ihm immer um den Vater. Lern es von ihm. Es geht nicht mehr um dich. Viele Christen haben eins vergessen und nicht begriffen. Wenn du dich bekehrt hast, es geht nicht mehr um dich. Es geht nur noch um Jesus. Und je früher du das erkennst und auslebst, desto gesegneter wird dein Leben. Das, was uns immer das Genick bricht, ist unser fettes Ich. Ich, ich und nochmal ich. Das bricht uns das Genick. Es wird dir nie das Genick brechen, wenn du dich den Herrn hingibst. Du kannst menschlich denn in Schwierigkeiten kommen, ohne Ende. Die kommen, da kannst du auf der Hut sein. Gib dich mal Jesus ganz hin, dann gibt es richtig Angriffe vom Teufel. Dann schießt er dich richtig um. Ja? Dann greift er dich mit ganz anderen Waffen an. Na, soll er doch. Was ist denn das Schlimmste, was passiert? Das Schlimmste, was passieren kann, dann sterben wir. Also so schlimm ist das auch gar nicht, weil in dem Moment, wo wir sterben, sind wir beim Herrn. Also was soll uns denn Angst machen? Wir brauchen dafür keine Angst zu haben. Und das Letzte, ein Satz, der immer wieder mich tief bewegt, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Und das Wort alle, da könnt ihr in eure Bibel mal unterstreichen und dann könnt ihr da unter den Klammern schreiben, Christian auch. Soll ich das in meiner Bibel Christian schreiben? Ja, genau. Versteht ihr? Da kannst du deinen Namen eintragen. Nicht, ach ja, Petrus und, nee, du auch. Wir haben ihn alle verlassen. Wir haben ihn auch gar nicht gesucht, oder? Wie hast du dich denn bekehrt? Du hast dich bekehrt, als du dein Leben gegen die Wand gefahren hast und hast gemerkt, jetzt brauche ich Gott. Davor hatte ich doch gar nicht interessiert. Wir haben ihn alle verlassen. Eigentlich müsste jeder Mensch, wenn er auf die Welt kommt, sagen, lieber Gott, ich möchte nur mit dir leben. Das macht der Mensch nicht. Dieser liebende Gott, der muss werben. Gott läuft den Menschen nach. Adam ist abgehauen. Wo ist Gott? Er sucht ihn. Gott ist auf der Suche, du doch nicht. Gott sucht dich. Gott hat gar nicht nötig, dir hinterher zu laufen. Er tut es aber. Er sucht dich. Er hält auch schon nach dir. Komm doch wieder zu mir. Alle haben versagt. Wisst ihr, was gewaltig ist? Markus wurde noch gebraucht, um das Evangelium zu schreiben. Da steht in Markus Kapitel 14, 51 und 52, ein junger Mann hat alles weggeschmissen und floh dann, unbekleidet. Das war Markus. Er musste das schreiben. In den Evangelium, was er geschrieben hat, hat er das geschrieben. Da war ein junger Mann, das war er. Das hat er wohl auch nie vergessen. Aber wisst ihr, was gewaltig ist? Diesen Versager gebraucht Gott, um ein Evangelium über das Leben Jesu zu schreiben. Da fällt mir die Brille gleich aus der Hand, ja? So ist Gott. Die hauen alle ab und Gott sagt, du junger Mann, du hast fürchterlich versagt, aber ich bin bei dir. Gott kommt mit den größten Versagern zurecht, wenn man ehrlich zu ihm ist. Und dann noch ein wichtiges Zitat. Die Gemeinschaft der Heiligen ist ein herrliches Bewahrungsmittel gegen Rückfall und ein köstliches Hilfsmittel zum Bleiben in Jesu Christi. Was ich euch und mir genauso wünsche, ist, dass wir in Jesus bleiben und von ihm lernen. Möge der Herr dazu Gnade schenken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Und wenn wir können, nur wenn wir können, dann stehen wir nochmal dazu auf. Herr Jesus, wir möchten dir danken von Herzen, dass du wie kein anderer gelebt hast. Und zwar nicht nur, wo es dir gut ging, sondern am Ende deines Lebens, wo sie gekommen sind und dich behandelt haben wie einen Schwerstverbrecher. Da hast du wirklich gezeigt, was für einen Charakter du hast. Spätestens da, wenn du geschauspielert hättest, wäre da alles aufgeflogen. Und da können wir nur anbeten vor dir stehen. Welch ein Charakter. Du hast nie Böses mit Bösem vergelten und ja, du hast letztendlich auch die ganzen Leute, die dort waren, alle durchgebracht, bis auf Judas. Aber das hat dein Wort vorausgesagt. Aber auch ihm hast du noch diese Hand gereicht, bis zum Schluss, hast ihn Freund genannt. Und wir möchten dich bitten, Herr Jesus, dass wir an deinem Beispiel lernen, was es heißt, ein Christ zu sein. Wir möchten dich auch bitten, dass unser Leben so ist, wenn Menschen uns so bedrängen, wenn unser Leben so angefochten wird, dass wir denn nicht um uns wild schlagen und Böses mit Bösem vergelten, sondern wirke durch den Heiligen Geist, dass wir dir ähnlich werden. Herr, wir haben dich bitter nötig. Keiner von uns, der hier drin ist, kann das aus sich. Aber durch den Heiligen Geist schaffen wir es. Der gute Heilige Geist ist letztendlich da und wir danken dir von Herzen, dass wir versiegelt sind mit ihm und dass er uns hilft, Herr Jesus, dieser gute Heilige Geist, für den ich so dankbar bin, der uns immer wieder hilft, in deiner Nähe zu bleiben. Tausendmal Dank, dass du nicht uns liegen lässt, wenn wir am Boden sind. und schon gar nicht in uns reintretest, sondern du hebst uns auf. Dafür beten wir dich an. Amen.